Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen mitten in unserem Thema. 7 Gespräche, Einzelgespräche des Herrn Jesus mit Frauen im Johannesevangelium. Wir haben letztes Mal begonnen mit diesem Gespräch in Johannes 2 anlässlich der Hochzeit von Kana zwischen dem Herrn Jesus und Maria, seiner Mutter. Und da ging es um das Thema Hochzeit, heiraten, und es ging darum, wie das mit Freude, mit Wein als Symbol der Freude begonnen hat, aber der Wein ging aus und wie der Herr Jesus dann eben eine Wiederherstellung geschenkt hat an diesem Fest, so dass die Freude am Schluss noch größer war als am Anfang. Er hat den besten Wein am Schluss gegeben und nicht wie üblich am Anfang. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Johannes 4, die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und dort haben wir gesehen, es geht um eine Frau, die 5-mal geschieden war. Und mit einem 6. Mann lebte sie im Konkubinat zusammen. Und der Herr macht ihr klar, dass das keine Beziehung ist, die vor Gott gilt. Aber wir haben gesehen, wie in diesem Gespräch der Herr Jesus diese Frau zur Umkehr führen konnte und wie durch diese Frau dann ein riesiger Segen zu den Samaritanern gekommen ist. Sie war ein Mittel, um ein klares Zeugnis von dem Herrn Jesus als Messias unter dem samaritischen Volk weiterzugeben. Also, es fällt auf, in Johannes 2, da geht es um das Thema Ehe, Eheschließung. In Johannes 4 geht es um das Thema Scheidung und Konkubinat. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Gespräch in Johannes 8. Und das ist ja der Abschnitt über die Ehebrecherin. Und wir haben ja schon das erste Mal bei diesem Thema betont, dass es eben in diesen Einzelgesprächen mit Frauen ganz stark um das Thema Beziehung geht. Aber eben nicht nur gute Beziehungen, sondern auch falsche Beziehungen, gebrochene Beziehungen. Und wie wir dann auch sehen werden, um Beziehung zum Herrn Jesus selbst. Und es geht auch um Beziehung in der Familie und so weiter. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir lesen in Johannes 8, Abvers 1. Und ich muss erklären, wir stehen hier in der Zeit von dem Laubhüttenfest, also Herbst 31. Also ganz entsprechend, jetzt steht ja unmittelbar der Yom Kippur bevor, in wenigen Tagen, und dann 5 Tage später das Laubhüttenfest in Israel. Und jetzt hier in Johannes 7 geht es eben um das Laubhüttenfest in Jerusalem. Und zwar, das dauert jeweils 7 Tage, 3. Mose 23. Und der letzte, der große Tag, wird erwähnt in Johannes 7, 37. Und das macht nun klar, dass das, was in Johannes 8 kommt, am nächsten Tag war. Das ist der 8. Tag. Und der 8. Tag ist ganz seltsam. Das war nicht mehr Laubhüttenfest und trotzdem wird er in 3. Mose 23, wo die 7 Feste des Herrn vorgestellt werden, wird dieser 8. Tag ganz speziell erwähnt. Also ein spezieller, angehängter Tag. Und das entspricht genau diesem Tag, den wir jetzt vor uns haben in Johannes 8, 1 bis 11. Später im Judentum hat man diesen 8. Tag bezeichnet als Simchat Torah. Also auch jetzt, wenn dann in nicht mehr vielen Tagen das Laubhüttenfest stattfinden wird in Israel, dann wird der 8. Tag dann als Simchat Torah gefeiert und das heißt Freude an dem Gesetz. Das ist übrigens der Tag, wo die Torah-Lesung wieder neu beginnt. Ja, man hat ja heute in allen Synagogen weltweit einen Einjahreszyklus, wie man so durch alle Sabbatlesungen einmal durch die fünf Bücher Mose hindurchkommt. Im Altertum, also zu biblischen Zeiten, war es ein Dreijahreszyklus. Und eben wichtig, aber Simchat Torah markiert gewissermaßen so den Beginn der Lesung heute, wo man wieder mit 1. Mose 1 beginnt. Und steht also ganz besonders in Verbindung mit der Liebe zum Wort Gottes und zum Gesetz. Freude an der Torah, Simchat Torah. Jetzt lese ich Johannes 8, Vers 1, nach der Elberfelder. Jesus aber ging an den Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, der Mehrheitstext fügt hinzu, indem sie ihn versuchten. Zu ihm, indem sie ihn versuchten. Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Der Mehrheitstext fügt dann hinzu, indem er sie nicht beachtete. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, der Mehrheitstext fügt hinzu, und von dem Gewissen überführt wurden, gingen sie einer nach dem anderen hinaus und anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte, jetzt kommt der Dialog, und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Und dann möchte ich aber noch den nächsten Vers anhängen. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bis dahin. Noch ein paar Erklärungen. Wie gesagt, am siebten Tag des Laubhüttenfestes, das ist Johannes 7, 37, am Vortag, geschah etwas ganz Besonderes im Tempel. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, das ist also der siebte Tag, nicht der achte, an dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich muss erklären, an dem Laubhüttenfest gab es tagtäglich ein besonderes Ritual, das sogenannte Shoeva-Ritual. Shoeva heißt Wasserschöpf-Ritual. Und zwar ging ein Priester mit einem goldenen Krug vom Tempelplatz her den Weg über diese Treppe, die man vor einigen Jahren ausgegraben hat, runter bis zum Siloa-Teich. Und die Volksmenge ging ihm nach und das unter freudigem Jubel, denn das Laubhüttenfest, das war das freudigste Fest von allen Festen des Herrn. Und zwar, muss man sich vorstellen, ein paar Tage vorher ist Yom Kippur. Alle bekennen ihre Sünden vor Gott, alle ordnen ihr Leben. Ja, was kann dann sein? Dann bleibt eigentlich nur noch Freude. Und dreimal befiehlt die Tora, das Gesetz Mose, an drei Stellen, dass man sich am Laubhüttenfest freuen soll. Und einmal bei diesen drei Stellen heißt es, du sollst dich nur freuen. Also, die ganze Volksmenge ging freudig runter mit diesem Priester zum Teich Siloa. Also den Teich, den Hiskia gemacht hat, gleich nach seinem Tunnel. Und hat dort Wasser geschöpft und ging dann wieder zurück, den gleichen Weg nach oben bis zum Tempelplatz, dann auf dem Tempelplatz durch das Wassertor rein in den innersten Vorhof und beim Altar in der Ecke, in einer Ecke stand ein kleines Gefäß bereit. Oben hat er seine Öffnung, wie das üblich ist. Aber unten auch. Und er goss das Wasser rein oben und dann kam das durch den unteren Schlitz raus und floss zum Fuß des Altars. Und das war ein Jubelmoment. Und die Rabbiner haben gesagt, dieses Ritual erinnert uns daran, dass Gott nach dem Laubhüttenfest den Frühregen gibt als Segen für das Land. Und dieser Frühregen, haben die Rabbiner erklärt, das ist ein Bild davon, dass Gott einmal in der Endzeit, so wie es in Joel 3 verheißen ist, den Heiligen Geist ausgießen wird über Israel. Und dort heißt es sogar über alles Fleisch. Am Anfang des tausendjährigen Reiches wird sich das erfüllen. Und dann bei diesem Shoeva-Ritual, eben wo man das Wasser so ausgegossen hat, hat man ganz speziell gebetet, dass Gott doch den Frühregen geben möge. Und sehen wir, genau da steht der Herr Jesus auf. Man muss sich vorstellen, diese Hunderttausenden von Festbesuchern im Tempel. Und da steht einer auf und rief und sprach. Und der Herr Jesus hat eine ganz starke Stimme. Das wissen wir daher, in den Evangelien lesen wir davon, wie der Herr Jesus vor einem Publikum mit aber Tausenden von Leuten gesprochen hat. Ohne Mikrofon. Und wenn er da rief, das ist selten, dass es in den Evangelien heißt, dass der Herr Jesus ruft. Aber wenn er ruft, ist etwas ganz Besonderes. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da macht er eine Anspielung auf das Shoeva-Ritual, wo man eben in ein Gefäß, und unser Körper wird in der Bibel immer wieder mit einem Gefäß verglichen. Wenn jemand trinkt, oben wird das Wasser eingegossen, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, von seinem Leib. Und das ist dann eben entsprechend, wie unten bei diesem Gefäß das Wasser runterfloss auf die Erde. Und Johannes erklärt, was die Bedeutung ist. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn glauben empfangen sollten. Also der Jesus sagt, wer jetzt kommt, wird dann, und das sollte ab Herbst 31, das war ja dieses Laubhüttenfest, nicht mehr lange dauern, noch ein halbes Jahr, bis dann Pfingsten 32 stattfinden sollte. Und er sprach also von dem Heiligen Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Als Vorerfüllung von dem, was Israel erwartete nach Joel 3. Ja? Und das ist auch der Grund, warum Petrus an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, in seiner Rede Joel 3 zitiert, als Antwort auf die Frage der Leute, die sagten, was ist das? Und er sagte, das ist das, was in Joel steht. Er sagt nicht, das ist die Erfüllung von Joel. Er sagt, das ist das gleiche Phänomen, das, was Joel beschrieben hat. Eine Geistesausgießung. Und nun muss man noch ein Ritual erwähnen, aber zuerst möchte ich noch zeigen, auf welcher Grundlage hat man im Judentum dieses Ritual durchgeführt. In den fünf Büchern Mose steht bei der Beschreibung des Laubhüttenfestes nichts von dem Shoeva-Ritual. Aber man hat es gemacht aufgrund von Jesaja 12. Wir können kurz aufschlagen. Das kürzeste Kapitel von Jesaja aus allen 66 Kapiteln. Jesaja 12, Abvers 1. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jah, die Kurzform von Yahweh, der Ewige, denn Jah, der Herr, Yahweh, die Vollform, ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und ihr werdet sprechen an jenem Tag, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Dies werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Hier sehen wir, ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und schöpfen, das heißt eben Sha'av. Und von dem kommt das Wort Sho'eva, das Schöpfen. Sho'eva. Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Wir gingen runter und haben im Siloa-Teich aus der Quelle der Gion-Quelle geschöpft aus dem Siloa-Teich, der geschwiesen wird von der Gion-Quelle und übrigens noch von einer zweiten. Das wissen viele nicht. Es gibt in Davidstadt noch eine kleinere Quelle und darum ist es hier die Mehrzahl aus den Quellen der Rettung. Und wir sehen, das ist ein Moment der Freude, denn hier dürfen die Betenden sagen, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Warum erkläre ich das alles? Das wird nun wichtig sein für die Fortsetzung. Aber jetzt möchte ich noch ein zweites Ritual erwähnen. Am Laubhüttenfest, das war das einzige Fest, das nicht nur am Tag stattfand. Alle Tätigkeiten im Tempel fanden am Tag statt. Nachts war Ruhe. Aber am Laubhüttenfest, da hat man 24 Stunden Betrieb gehabt. Und zwar war das so, wer müde war, durfte in die Laubhütte gehen und schlafen. Aber wer konnte, durfte aufbleiben. Und die Volksmenge, die Tausenden von Tempelbesuchern waren im Frauenvorhof versammelt. Und da gab es 4 gewaltige Leuchter. Über 27 Meter hoch. Und jeder der 4 Leuchter hatte 4 Lampen, über 9 Liter Olivenöl fassten die und der Docht wurde hergestellt aus abgetragenen Priestergewändern, fit, Recycling. Und diese Lampen brannten nachts und man konnte das auch in den dunklen Gassen von Jerusalem sehen, wenn nachts vom Tempelplatz her dieses Licht erschien. An jedem Tag, also Kalendertag des Laubhüttenfestes, nachts wurde das durchgeführt. Und dann noch etwas ganz Besonderes. Der professionelle Chor und das Orchester aus dem Stamm Levi, die waren auf den 15 halbkreisförmigen Treppen im Frauenvorhof und haben da biblische Musik aufgeführt. Und etwas ganz Besonderes. Die alten Männer vom Sanhedrin, das waren also alte Richter, die führten Reigen auf, mit Fackeln in den Händen. Und wenn alte Brüder beginnen, sich so zu bewegen, das ist ungewöhnlich. Aber das war eben diese spezielle Freude von Sukkot. Also nicht das Volk tanzte im Tempel herum. Das war etwas Würdiges. Aber die alten Männer haben das gemacht. Alle haben sich gefreut. Und nun werden wir sehen, der Jesus nimmt auf diese Lampen Bezug, wenn er in Johannes 8, Vers 12 sagt, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wir sehen, Johannes 7 nimmt Bezug auf das Shoah-Ritual, Johannes 8 auf das mit den Leuchtern. Und übrigens, auf welcher Grundlage hat man das gemacht mit den Leuchtern? In der Tora, im Gesetz Mose, steht nichts davon. Aber das hängt zusammen mit der Einweihung des Salomo-Tempels. Wenn man 1. Könige 8 liest, wurde der Tempel Salomos eingeweiht genau an Sukkot. Und zwar, da heißt es, dass das geschah an dem Fest, Hachag. Das ist schon in 3. Mose 23 der Ausdruck für das Laubhüttenfest. Hachag, das Fest, das ist das Laubhüttenfest, das alle sieben Feste des Herrn zusammenfasst und zur größten Freude und Vollendung führt. Also, an diesem Fest in 1. Könige kam die Schechina. Diese Wolke, die nachts eine Feuersäule war und erfüllte den Tempel Salomos. Aber das Traurige ist, als die Juden aus Babylon zurückkehrten und den in der Zwischenzeit zerstörten Salomo-Tempel wieder aufbauen wollten, da kam die Schechina nicht mehr. Das war sehr demütigend. Die Wolke der Herrlichkeit, die die Gegenwart Gottes sichtbar anzeigte, über Jahrhunderte war die zu sehen, nachts als Feuersäule über dem Salomo-Tempel, nicht mehr da. Und darum hat man diese Leuchter gemacht, die sollten an die Schechina erinnern. Und nun, wenn der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann erinnert er eben daran, dass er der Herr ist, der durch die Schechina, durch das Feuer im Tempel, durch das Licht des Tempels eben seine Gegenwart anzeigte. Und der Jesus sagt also, diese Leuchter, die sprechen von mir. Ich bin das Licht der Welt. Und nun, all das hilft uns jetzt, Johannes 8, 1 bis 11, besser zu verstehen. Wir haben gelesen, Vers 1, Jesus aber ging an den Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel. Wo ging er hin? Auf dem Ölberg. Es gab ein Haus, das offen war für ihn. Das war das Haus von Lazarus, Maria und Martha. Drei unverheiratete Geschwister lebten zusammen und dieses Haus war offen und diese drei hatten eine ganz besondere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und so konnte der Herr auch da in der Passionswoche dort immer wieder die Nachtruhe finden. Und dann am nächsten Tag kam er in den Tempel, setzte sich und lehrte, wie das im Judentum üblich ist. Man sitzt beim Lehren. Darum sitzt der Jesus auf dem Berg, der Bergpredigt, Matthäus 5. Und darum sitzt er im Boot, Lukas 5, als er vom Boot aus lehrte. Und da setzt er sich auch im Tempel und lehrt. Und dann kommen Schriftgelehrte und Pharisäer und bringen eine Frau im Ehebruch. Und zwar wollen sie den Herrn herausfordern, versuchen, ihn in eine Falle locken. Und sagen ihm, jetzt, was sollen wir mit dieser Frau machen? Die wurde im Ehebruch ergriffen. Also gerade eben. Das heißt also, die war nicht dabei, als der Chor und das Orchester im Tempel nachts Musik aufführten. Sie ging in die Laubhütte fest, in die Laubhütte, aber in die falsche. Und sie wurde auf der Tat ertappt, im Ehebruch ergriffen, und jetzt wird der Jesus herausgefordert, was sollen wir mit dieser Frau machen? Und sie wussten, wenn er sagt, nicht steinigen, er spricht gegen das Gesetz. Wenn er sagt, steinigen, dann würden sie sofort zu den Römern gehen, denn die Römer haben das Recht auf Todesstrafe entzogen. Und die Römer steinigten nicht, die kreuzigten. Aber das Gesetz sagt, bei Ehebruch Steinigung. Merkt man, wollte den Herrn Jesus in eine Situation bringen, wo es eigentlich menschlich gesehen keinen Ausweg gibt. Jede Antwort wäre ein Problem. Aber wenn wir 5. Mose 22, 22 lesen, fällt etwas auf, was nun sehr wichtig ist. 5. Mose 22, 22. Wenn ein Mann bei einer Frau liegen gefunden wird, die eines Mannes Ehefrau ist, so sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Und dann noch aus 3. Mose 20. Ich habe meine Bibel unterstrichen, beide. Man merkt schon, worauf ich hinaus will. 3. Mose 20, Vers 10. Und wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewiss getötet werden. Also, es wird auch da betont, beide. Und jetzt stellen wir fest, nur die Frau wird gebracht. Und das ist ein klarer Fall von Doppelmoral. Wenn sie auf der Tat eben ertappt wurde, dann hätten sie beide bringen können. Aber sie bringen nur die Frau. Und das ist so übel, wenn man für Frauen einen anderen Maßstab anlegt als für Männer. Das ist so vollkommen gegen die Heilige Schrift und das kann in scheinbar ganz bagatellhaften Dingen geschehen. Nicht wahr? Wenn irgendein Auto nicht ganz so richtig fährt und plötzlich die Bemerkung, ja, wahrscheinlich Frau am Steuer. Ungeheuer. Und dann fährt man vor und sieht, oh, es war ein Mann. Oh, war doch keine Frau. Das ist Doppelmoral. Das ist sowas von übel. Aber das kann noch schlimmere Formen annehmen. Und hier sehen wir das. Also, das zeigt, die Gesinnung dieser Schriftgelehrten war vollkommen böse. Und das wird erst recht deutlich. Die wollten die Bibel benutzen an einem Tag, der ganz besonders von der Freude am Wort Gottes spricht. Um den Messias, der in den Schriften angekündigt war, zu Tode zu bringen. Das ist so übel, wenn man die Heilige Schrift missbraucht, um den Herrn, der das Zentrum der Heiligen Schrift ist, eben zu verwerfen. Sie wollten ihn eben anklagen, haben wir gelesen in Vers 6. Und dann hat der Herr Jesus sich gebückt und auf die Erde geschrieben. Woher kam der Staub? Am Boden. Nun, man muss bedenken, der zweite Tempel wurde ja in den Jahren vor Christi Geburt vollständig umgebaut und massiv erweitert auf die doppelte Größe. Der Tempelplatz war doppelt so groß wie der Tempelplatz von Salomo. Das wurde in einigen Jahren bewerkstelligt, aber das Arbeiten am Tempel ging weiter über Jahrzehnte bis kurz vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Also da waren ständig Bauarbeiten im Tempel und Bauarbeiten, das bringt eben Staub und eben etwas Schutt. Und der Herr schreibt da auf dem Boden mit dem Finger. Und dann, die geben nicht auf, die fragen weiter, die drücken also auf den Herrn und dann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und damit wollte er nicht sagen, ja, also Ehebruch, das ist ja eigentlich etwas, was ja jeden so geschehen kann. Und es geht ja hier um vollzogenen Ehebruch. Und darum, das macht ja jeder mal so. Nein, er will damit sagen, wer eben vor dem Herrn sein Leben in Ordnung hat, der soll diese Anweisung des Gesetzes ausführen. Aber der Herr wusste, mit welch falscher Gesinnung von Doppelmoral und Hass gegen den Messias sie gekommen sind, um die Bibel so zu missbrauchen. Und darum sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da wurden sie in ihrem Gewissen überführt. Der Herr schreibt nochmals auf die Erde und dann gingen sie hinaus, die Gebildetsten, die Gescheitesten, zuerst bis zu den Letzten. Die haben alle gemerkt, er hat uns ins Licht Gottes gestellt. Ja, ich bin das Licht der Welt. Dieses Licht hat in ihre Gewissen hineingezündet. Und wir haben gemerkt, wir müssen dorthin gehen, wo wir hingehören, in die Finsternis. Aber der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber sie wollten ihm nicht nachfolgen und darum gingen sie in die Finsternis, um dort weiter zu wandeln. Was schrieb der Herr auf die Erde? Diese Frage wird immer wieder mal gestellt, nicht wahr? Es wird nichts erklärt. Was macht man, wenn die Bibel so kompliziert ist, dass einfach nichts erklärt wird? Nun, es gibt einen Grundsatz in 2. Petrus 1, Vers 21. Keine Weissagung der Schrift ist von eigener Auslegung. Das heißt, kein Bibelabschnitt erklärt sich selber. Das ist so. Also einzelne Bibelabschnitte sind nicht selbsterklärend. Aber man braucht die ganze Heilige Schrift. Man braucht eben zum Beispiel Jesaja 12, um die Verbindung mit dem Shoeva-Ritual und dem Ruf des Herrn Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir, herzustellen. Man braucht das Laubhüttenfest zur Zeit des Salomo-Tempels mit der Shechina, die erschien, und muss das verknüpfen mit den Lampen im zweiten Tempel und der Erklärung des Herrn Jesus, ich bin das Licht der Welt. Eine Bibelstelle erklärt die andere. So ist die Bibel verflochten. Und hier genauso. Wir müssen Jeremia 17 aufschlagen. Jeremia 17, und zwar Verse 12 und 13. Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, Ort unseres Heiligtums. Es wird Gott angesprochen. Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Also, hier wird klar gesagt, alle, die den Herrn verlassen, die werden beschämt werden. Die Ältesten gingen raus bis zu den Letzten. Sie wurden durch das Licht des Herrn Jesus beschämt. Der Gesinnung wurde offenbar gemacht in seiner Gegenwart. Und dann spricht Gott plötzlich im gleichen Satz oder im gleichen Vers, muss ich sagen. Zuerst betet Israel, Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und dann spricht Gott, und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Also, diese Menschen, die da gegen den Herrn auftraten, die haben den Herrn verlassen. Und der Herr schrieb da auf die Erde, um daran zu erinnern, alle, die so eine solche Gesinnung haben und den Herrn verlassen, Feinde des Herrn sind, die werden in die Erde geschrieben werden. Und das, weil sie die Quelle lebendigen Wassers den Herrn verlassen haben. Und der Jesus macht in Johannes 7, 37 klar, dass er die Quelle ist. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ist die Quelle. Und ihn haben sie verlassen. Also die werden auf die Erde geschrieben werden. Und warum? Nun, wenn man einen Namen auf die Erde schreibt, manche machen das am Meer, in den Sand, aber sie wissen, das wird nicht lange bleiben. Dort kann sich niemand verewigen. Denn Wasser und dann auch allein schon der Wind wehen darüber und die Namen werden ausgelöscht. Und nun ist es so, Gott hat alle Menschen bei der Erschaffung der Welt in das Buch des Lebens eingeschrieben. Das kann ich jetzt nicht beweisen. Es gibt auf Sermon Online einen Vortrag, das Buch des Lebens, wo ich das erkläre. Wenn man alle Stellen über das Buch des Lebens im Alten und Neuen Testament zusammennimmt, wird klar, dass Gott alle Menschen liebt. Dass es keinen Calvinismus gibt, dass Gott nur einen Teil der Menschheit von Anfang an wollte. Er will alle. Und selbst die, die später noch vor der Geburt getötet werden, die Abgetriebenen, sind auch im Buch des Lebens drin. Gott möchte das Leben für alle. Aber die Bibel spricht davon, dass man ausgelöscht werden kann aus dem Buch des Lebens. Und wenn man sich während des Lebens eben nicht bekehrt und die Gnadenzeit an sich vorbeigehen lässt, wird man ausgelöscht. Und einmal von dem großen weißen Thron beim letzten Gericht in Offenbarung 20 wird das Buch des Lebens geöffnet werden und Gott wird belegen den Menschen, die da stehen. Eure Namen stehen nicht drin. Sie standen einmal drin, aber nicht mehr. Und das war eure Entscheidung. Gott hätte sie gewollt. Und so erinnert der Herr, dass die, die von dem Herrn weggehen, von ihm weggehen, die werden in die Erde geschrieben. Das heißt, ihre Namen werden ausgelöscht. Also es hat eine sehr, sehr ernste Bedeutung. Und wir merken also, Jeremia 17 im Detail erklärt genau, was wir da brauchen. Und nun gehen wir weiter. Vers 9 haben wir gesehen. Die gehen da raus und dann ist der Jesus allein mit der Frau in der Mitte. Und jetzt kommt es eben zu einem Einzelgespräch. Und wir haben gesehen, das war auch so wichtig in Johannes 4. Der Jesus kam ja nach einer Nachtwanderung an den Brunnen von Sichar. Und die samaritische Frau um 6 Uhr früh, weil sie allein sein wollte, ohne Gesellschaft von Leuten, ging sie so früh, um Wasser zu schöpfen. Der Herr begegnet sie dort, aber mit seinen Jüngern. Und er schickt sie alle einkaufen, damit er mit dieser Frau alleine sprechen konnte. Und auch hier, jetzt gehen alle weg, getroffen im Gewissen, und jetzt kann der Herr mit dieser Frau ganz persönlich und allein sprechen. Und er stellt eine Frage. Frau. Also die ehrenvolle Anrede auf Hebräisch, Gwirnti. Und das zeigt, er hat eine Achtung vor dieser Person. Obwohl sie alles kaputt gemacht hat. In dieser üblen Nacht des labenden Festes. Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Jetzt muss ich noch eine zweite Frage hören. Hat niemand dich verurteilt? Und jetzt muss sie antworten. Sie aber sprach, niemand, Herr. Sie ist ziemlich wortkarg. Wären wir auch in ihrer Situation. Und jetzt kommt das Große, der Messias, der vor ihr steht. Er ist der Gott Israels, der Herr, den die anderen verlassen haben. Er war der, der die Tora gegeben hat auf dem Berg Sinai. Er sagt, auch ich verurteile dich nicht. Und jetzt ist ganz wichtig, das Wort Krino heißt verurteilen. Das heißt auch beurteilen. Es hat ganz verschiedene Bedeutungen. Und man muss immer, das ist ein Grundsatz in der Linguistik, man muss immer beachten, Wörter haben eine weite Bedeutung, ein Wortfeld. Aber in einem bestimmten Kontext wird das dann eingeengt auf eine Spezialbedeutung. Und hier geht es darum, natürlich verurteilt der Herr Jesus die Sünde des Ehebruchs. Schwer. Und das müssen wir auch. Aber das Wort Krino heißt auch verdammen. zu einer Strafe verurteilen. Und das ist der Sinn. Darum habe ich in meiner Bibel an den Rand geschrieben, zu Strafe verurteilen, verdammen. Dann wird klar, worum es geht. Es ist nicht so, dass der Herr sagt, das ist nicht so schlimm, was geschehen ist. Es war ganz, ganz schlimm. Und sie hat einen Scherbenhaufen hinterlassen. Aber der Herr sagt, auch ich verdamme dich nicht. Oder verurteile dich nicht zu einer Strafe. Und er wusste natürlich ganz genau, was im Herzen dieser Frau geschehen ist. Wäre diese Frau verstockt und unbußfertig geblieben, dann hätte der Herr nicht so gesprochen. Aber er kannte die Herzen. Er kannte die Herzen der Schriftgelehrten. Und darum hat er das alles ans Licht gebracht. Aber er wusste auch, was in ihrem Gewissen geschehen ist. Und darum sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. Er gibt ihr eine neue Chance für einen totalen Neuanfang. Es gibt auch da völlige Vergebung und einen völligen Neuanfang. Das ist der Punkt. Also, nie mehr ein radikaler Schnitt. Und darum habe ich noch Vers 12 dazu genommen. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und diese Frau, im Gegensatz zu den anderen, die begann nun mit dieser gewaltigen Chance, dem Herrn Jesus nachzufolgen, gehe hin, heißt jetzt, wandle. Aber wohin? Hinter ihm her. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so hat der Herr sie aus der Nacht, der Dunkelheit der Nacht herausgenommen, in sein Licht gestellt, für einen völligen Neuanfang. Und jetzt gehen wir weiter zu Johannes 11. Da haben wir den vierten Dialog. Und zwar, das ist der Dialog mit Martha, der dann unterbrochen wird durch Dialog 5. Das ist der Dialog mit Maria. Und dann geht der Dialog 4 wieder weiter mit Martha. Also diese zwei Dialoge sind ineinander verwoben in Johannes 11. Worum geht es? Kapitel 11, Vers 1. Es war aber ein gewisser krank. Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da haben wir dieses Haus in Bethanien, das für den Herrn Jesus immer offen stand. Weil zu diesen drei hatte er eine ganz besondere Beziehung, eine Freundschaft. Lazarus, Maria, Martha. Und Maria hatte eine besondere Beziehung zu dem Herrn, tiefer als Martha. Darum wird auch hier gesagt, sie hatte den Herrn mit Salböl gesalbt. Das war auch sie in Lukas 10, die darauf aus war, eben von ihm zu lernen, zu seinen Füßen zu sitzen und nicht nur zu arbeiten. Martha war beschäftigt und sehr aktiv und sie war entrüstet über Maria. Von ihr heißt es, sie saß auch zu den Füßen des Herrn. Das heißt, die hat nicht nichts gemacht, sondern die hat auch Zeit eingesetzt, wo sie hören konnte, lernen konnte und dann hat sie auch Zeit eingesetzt, um zu arbeiten. Aber Martha hat das Maß nicht gefunden. Für sie war nur Aktivität. Also, das war schon gut. Man muss ja bewirten, wenn gegessen wird. Aber Maria hat eben wirklich den Wunsch gehabt, ich möchte mehr von dem Wort lernen. Also der Herr hatte eine solche Beziehung zu ihnen und nun kommen sie in eine schwere Not. Lazarus wird krank. Und man muss sich im Klaren sein. Also, Maria und Martha waren unverheiratet. Und dieser Stand war im alten Israel weniger häufig als in unserer Gesellschaft. Also war schwierig, weil man dann immer konfrontiert wird mit Fragen, wie alt bist du? Und bist du verheiratet? Mhm. Ja, und dann wird nichts gesagt. Das ist so übel, weil der Herr ganz individuell führt. Und eben dadurch, dass die drei so zusammenlebten, hatten sie dem Herrn gegenüber einen ganz besonderen Dienst, den andere nicht gehabt haben. Und eine Beziehung gehabt zu dem Herrn, die andere nicht gehabt haben. Und jetzt kommen sie in große Not. Der Bruder stirbt. Sie sind nicht verwitwet. Wenn der Bruder stirbt, ist man nicht ein Witwer. Aber der Schutz fiel weg, so wie wenn man verwitwet wird und der Schutz des Mannes wegfällt. Also sehr schwer. Und dann lesen wir in Vers 3, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also sie erinnern den Herrn daran, dass er ja zu Lazarus eine ganz besondere Beziehung hat. Und jetzt ist es so schwer. Er ist krank. Und wie geht es weiter? Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Also der Herr macht hier klar, dass diese Krankheit nicht einfach da war, damit dann Lazarus stirbt und das war's. Sondern durch das Ganze soll die Herrlichkeit Gottes schließlich durch das schwere Leiden hindurch zum Leuchten gebracht werden. Und dann wird betont, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester. Und das Wort lieben ist hier das Wort Agapao. Im Griechischen hat man verschiedene Wörter für lieben. Und das ist eben das Wort für göttliche Liebe. Das war nicht eben ein Verliebtsein, sondern das war die göttliche Liebe, die er hatte, aber in dieser Beziehung zu Martha und dann auch zu Maria und zu Lazarus. Alles in einem Satz. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und die weiten Verse machen deutlich, in der Zwischenzeit stirbt er. Und da stellt man sich die Frage, warum hat er gewartet? Er liebt sie, aber er hätte doch das ganze Leid verhindern können. Denn das war so schlimm, als schließlich Lazarus starb. Aber eben durch die Schwierigkeit hindurch sollte noch deutlicher werden, wer der Herr ist. Also der Herr geht erst später dahin und wir lesen jetzt Vers 17. Ich erkläre jetzt nicht alle Verse hier, weil es ja uns darum geht, um Dialoge mit Frauen im Johannesevangelium. Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Und dann kommt der Dialog. Nun, der Jesus wartet also, bis Lazarus stirbt. Und dann wartet er noch länger. Er kommt nicht am nächsten Tag. Man muss Folgendes wissen. Ab dem Tod kommt das Begräbnis im Nahen Osten wegen der Hitze so schnell wie möglich. Also am gleichen Tag. Und dann haben die alten Rabbiner das Gesetz herausgegeben. Das steht nicht in der Bibel. Aber sie haben das Gesetz herausgegeben. Dann muss man Shiva machen. Das macht man bis heute, ja? Also ich habe das sehr direkt erlebt in den vergangenen Tagen. Der israelische Führer, der unsere Gruppe jeweils begleiten soll für Sicherheit und für Ordnung, der verlor seinen Vater. Über 90 ist verstorben. Und dann musste er eben die Mitarbeit absagen für unsere Israel-Reise und schickte einen Kollegen, Professor Goren, Das war einer der Top 5 Archäologen von Israel in der Vergangenheit. Aber jetzt ein alter Mann hat ihn geschickt, um diese Arbeit zu übernehmen und sagte, ich muss Shiva machen. Shiva heißt 7. Also Sheva heißt 7, aber das ist die männliche Form. Und Shiva, das ist die weibliche Form. Das ist eben so. Auf Hebräisch muss man immer denken. Shiva Yamim, 7 Tage. Yamim ist männlich und dann muss man die weibliche Form der Zahl vorne anhängen. Also nicht Sheva Yamim, sondern Shiva Yamim. Und umgekehrt, wenn man sagt zum Beispiel Yelet, das ist ein Junge, Kind. Ein Kind, das auch ein Junge ist. Und dann muss man als Zahl vorne eben die weibliche Form nehmen. Und wenn es ein Mädchen ist, dann ist es nicht Yelet, sondern Yalda. Und dann muss man eben die männliche Form setzen. Also immer umgekehrt. Darum, Shiva Yamim, 7 Tage. Und sagen wir Shiva machen. 7 Tage muss man zu Hause sitzen. Und zwar möglichst am Boden oder auf einem niedrigen Hocker. Man sollte das als Orthodoxer nicht ja nie machen, auf einer Couch sitzen, auf einem normalen Stuhl, sondern tief unten und trauern. Und dann muss man die Gäste empfangen. Jeden Tag kommen die Leute, um die Hand zu schütteln, um zu trösten. Die dürfen dann nicht sagen Shalom. Man darf nicht den üblichen Gruß verwenden, sondern muss es anders formulieren. Alles vorgeschrieben. Also sitzt man 7 Tage zu Hause. Und was auch vorgeschrieben ist bis heute, man soll dann auch nicht aus dem Haus gehen, sondern zu Hause bleiben. Nun, das hilft uns hier einiges zu verstehen. Der Herr kommt also am 4. Tag von diesen 7 Tagen. Also bereits, wenn das Begräbnis stattgefunden hat, dann beginnt der erste Tag von Shiva. Auch wenn es nur noch ein paar Stunden wären. Das gilt dann schon als ganzer Tag. Auch der angebrochene Tag. Shiva, 1., 2., 3., 4. Und es ist so, die ersten 3, das sind die schlimmsten Tage. Da ist auch vorgeschrieben, dass man da ganz besonders eben schreien und weinen und trauern muss. Nicht wahr? Das Schlimme ist, die Rabbiner haben das, was man eigentlich, je nachdem, ganz natürlich machen würde, haben sie formalisiert. Das ist so üblich, übel. Aber der Herr sagt ja in Matthäus 23, alles, was die Schriftgelehrten euch sagen, tut, aber tut es nicht so wie sie als Heuchler. Und so haben Maria und Martha Shiva gemacht. Und sehen wir, es heißt hier, Vers 20, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Das ist ganz wichtig, das Wort sitzen. Sie machte das Sitzen der Shiva, machte sie ganz wörtlich, führte sie das so aus. Und wie gesagt, die ersten 3 Tage sind die Tage, wo man ganz besonders eben weint und Not auch empfindet. Und der Herr kommt nicht am 3. Tag, sondern am 2. Er kommt am 4. Tag. Warum nicht? Wir werden das sehen. Es war dann der gute Tag. Es war der richtige Tag. Der Herr kommt spätestens rechtzeitig. Das können wir uns immer wieder merken. Aber jetzt wissen wir noch etwas. Martha, nun als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Nun, die Rabbiner haben gesagt, man sollte eben möglichst zu Hause sein. Und nicht aus dem Haus gehen. Und jetzt geht sie trotzdem aus dem Haus. Also, das muss ein ganz gewichtiger Grund sein, dass man bei Shiva rausgeht. Jawohl, sie hörte, der Herr Jesus kommt. Und das war für sie so wichtig, dass sie Shiva für kurze Zeit stoppte und hinausging, dem Herrn entgegen. Nun, Bethanien liegt ja nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Das sind fast 3 Kilometer. Wenn man das umrechnet, 15 mal 185 Meter, sind das 2775 Meter von Jerusalem entfernt. Und dann heißt es, viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen. Ich sage, steht da, die Juden sind gekommen. Waren Maria und Martha keine Juden? Natürlich waren das Juden. Aber jetzt muss man wieder etwas wissen, das hilft beim Johannesevangelium zu verstehen. Johannes benutzt den Ausdruck die Juden immer wieder für die führenden Juden. Also die an der Spitze des Volkes. Das waren die Juden. Und wenn man das mal verstanden hat, jetzt werden wir gleich ganz viele Stellen im Johannesevangelium verstehen, die vorher ein Problem waren. Also, da kamen führende Leute aus dem Judentum. Das heißt also, diese Familie, Lazarus, Maria, Martha, die hatten Beziehungen zu den höchsten Stellen im Judentum von damals. Und die kamen, um sie zu trösten. Das ist ja üblich bei Shiva. Yamim, da kommt man eben, um zu trösten. Und das alles haben die Rabbiner so eingerichtet aufgrund von Hiob 2. Können wir kurz aufschlagen? Dann versteht man das auch. Hiob 2. Hiob fiel in ein schreckliches Unglück. 6 schwere Prüfungen kamen über ihn. Bis Kapitel 2, Vers 10. Und dann hatten 3 Freunde von Hiob gehört, was Hiob erlebt hatte. Und sie machten ab. Von weit her kamen sie, um Hiob ihr Beileid zu bezeugen. Und dann steht in Kapitel 2, Vers 13, und sie saßen mit ihm auf der Erde, Shiv'a Yamim, 7 Tage und 7 Nächte. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Also sie sitzen da am Boden und machen Shiv'a Yamim. Es war so schlimm, der Mann war todkrank und sie haben ihn quasi so besucht, wie wenn er gestorben wäre. Und saßen da und haben einfach durch ihr Dasein versucht, Trost zu geben. Das funktioniert. Muss gar nicht immer reden. Kann einfach da sein für jemanden in Not. Zu wissen, er fühlt mit. Und nun, das war also der Gedanke und darum kommen die und bezeugen Beileid. Und dann lesen wir Folgendes in Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Übrigens, die Rabbiner haben gesagt, oder das war auch der Gedanke, muss ich sagen, von Shiv'a Yamim, man soll in dieser Zeit mit den Leuten, die auf Besuch kommen, über die Not und das, was einen bewegt, sprechen. Und das haben die auch gemacht. Nämlich in dem nächsten Dialog mit Maria, wo der Herr auch mit ihr allein spricht, in Vers 32, nehme ich schon vorweg, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Der gleiche Wortlaut. Die Schwestern haben miteinander gesprochen. Wenn er da gewesen wäre, wäre er nicht gestorben. Wenn er da gewesen wäre, wäre er nicht gestorben. Und darum, unabhängig voneinander, sagen sie genau das Gleiche. Und die überlegen sich, wie der Herr es besser hätte machen sollen, als er es getan hat. Aber man merkt die Ehrfurcht. Martha sagt das, dann wäre er nicht gestorben. Aber sie sagt, auch jetzt kannst du mir sowieso helfen. Weil Gott hört ja auf alles, was du bittest. Jesus spricht zu ihr, Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Nun, das wusste sie ja, aus dem Alten Testament. Die Toten werden auferstehen. Ja, am Ende der Zeit, in der Endzeit. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Der letzte Tag meint nicht einen 24-Stunden-Tag, sondern es ist der weiterer Ausdruck für die Endzeit. Das ist der letzte Tag. Die Endzeit. Manchmal auch die letzten Tage. Dann werden die einzelnen Tage in der Endzeit betont. Der letzte Tag meint dass die Endzeit eine Einheit bildet, wird auferstehen am letzten Tag in der Endzeit. Aber in der waren sie ja noch nicht. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ein gewaltiges Wort des Trostes. Aber es ist so geballt mit Informationen. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus, das heißt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Herr sagt, glaubst du das, was ich gesagt habe? Sie sagt, ja. Dabei hat sie es überhaupt nicht verstanden. Und es war auch gar nicht möglich, das zu verstehen. Aber es ist so, Pascal hat das einmal so ausgedrückt, der Erfinder einer Rechnungsmaschine und des Pascal-Dreiecks. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Also das Herz hat Vernunftsgründe, die die Vernunft nicht kennt. Das heißt, mit dem Herzen kann man mehr glauben, als was man schon mit dem Verstand verstanden hat. Man kann es einfach annehmen, so wie es im Wort steht, auch wenn man es gar noch nicht erfassen kann. Und dann sagt sie, du, ich weiß, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, der prophezeit war, dass er in die Welt kommen sollte. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Der Dialog ist schon mal zu Ende. Und nun, was steckt da drin? Der Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, eine Aussage, und das Leben, eine zweite Aussage. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, ein Durativ im Griechischen, wer also fortdauernd an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also, wenn jemand an den Herrn Jesus glaubt und er stirbt, wird er auferstehen. Warum? Weil der Herr Jesus ist die Auferstehung. Aber dann sagt der Herr Jesus, und jeder, der lebt, ein Durativ, der fortdauernd lebt und an mich glaubt, ein Durativ, fortdauernd an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Das sind zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Es gibt nämlich Gläubige, die gehen durch den Tod. So war das mit allen Generationen bis heute. Aber vielleicht sind wir die letzte Generation. Also nicht die, die sich auf den Boden kleben. Das ist ganz anderes. Ich meine nicht die letzte Generation vor dem Weltuntergang. Wir glauben nicht an den Weltuntergang unmittelbar, bevorstehend. Aber wir könnten die letzte Generation sein, bis der Herr Jesus kommt, um die Gemeinde zu sich zu nehmen. Zur Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und dann ist es nämlich so, wenn der Herr heute Nacht kommt, dann werden wir alle, die wir sein Eigentum sind, nicht sterben. Wir leben jetzt, ja? Während dem Seminar leben wir fortdauernd, durativ. Wir glauben an den Herrn, glauben an sein Wort und werden nicht sterben in Ewigkeit. Wir werden lebendig umgewandelt werden. Wir bekommen den Auferstehungskörper. Der Körper wird umgewandelt, der ein Körper, der nicht mehr sterben kann und der keine Flecken mehr hat. Perfekt, alles. Und wir sehen den Tod in Ewigkeit nicht. Warum? Weil der Herr Jesus nicht nur die Auferstehung ist, sondern auch das Leben. Merken wir, was da geballt ist. Und da wird ja bereits das Geheimnis der Entrückung nach 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage auch ein Geheimnis. Wird hier vorweggenommen. Eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war, wird hier schon angedeutet. Und der Herr sagt, glaubst du dies? Ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Natürlich, aber sie wusste nicht, was es bedeutet. Aber sie konnte es mit dem Herzen schon fassen. Weil das Herz hat eben die Fähigkeit, Dinge zu erfassen, die die Vernunft im Moment vielleicht noch nicht erfassen kann. Und dann ist es ihr wichtig, Maria muss auch mit dem, ihre Schwester muss auch mit dem Herrn Jesus sprechen. Also sie geht, holt die Schwester. Der Lehrer ist da und ruft dich. Und jetzt geschieht etwas Besonderes. Sie, die im Haus saß, Als aber diese es hörte, stand sie schnell auf. Stand auf. Die war nicht mehr darum sitzen. Auf dem Boden oder auf dem kleinen Hocker und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Er war noch nicht da in der Öffentlichkeit, sondern er wollte ein Gespräch allein. Als nun die Juden, das waren die führenden Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten, sie geht zur Gruft, um dort zu weinen. Also sie muss einen besonderen Grund haben, dass sie Shiva unterbricht. Dann geht sie eben zum Grab. Als nun Maria, und jetzt kommt der fünfte Dialog. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein Vorwurf. Ja, in ihrer Not, sagt sie diesen Vorwurf. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Ich liebe die Übersetzung in der Fußnote der Elberfelder. Dort heißt es, wurde ihr heftig bewegt. Denn Jesus hat das so mitempfunden, was Maria erlebte. Genauso wie das in Jesaja 63,9 steht von Gott, dass in all ihr Bedrängnis war er bedrängt. Der Herr war nicht nur innerlich bewegt, wie in Matthäus 9, als er die Volksmenge sah, sondern hier heftig bewegt. Erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus vergoss Tränen. Der kürzeste Vers im Neuen Testament. 11,35. Dann kommt Vers 36, da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht bewirken, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Die machen heftig Vorwürfe. Aber wo ist der Dialog? Also, wir haben gesehen, Maria spricht. Und was sagt der Herr? Er spricht nur mit Tränen. Das ist auch eine Sprache. Jesus vergoss Tränen. Und dann kommt die Fortsetzung von dem vierten Dialog. Jesus nun wieder tief in sich selbst seufzend. Kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Nun, der Herr spricht auch da wieder mit Martha und sie sagt ihm, also, warum sagst du, man soll den Stein wegnehmen? Da kommt nur der Verwesungsgeruch entgegen. Also irgendwie denkt sie, sie wisse es besser. Aber es wird dann doch gemacht. Und der Jesus betont einfach ihr nochmals, er macht ihr keinen Vorwurf. Warum glaubst du nicht mehr? Warum hast du nicht mehr Vertrauen? Sondern er sagt, habe ich dir nicht gesagt? Eine Frage, die abfedert. Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das durfte sie. Der Herr griff einmalig ein und auferweckte Lazarus aus den Toten. Als Vorwegnahme davon, was geschehen wird bei der Entrückung. Wenn der Jesus all die verstorbenen Gläubigen der frühen Generationen, er wird sie alle auferwecken und so mit, auch mit dem Körper, jetzt sind sie schon mit der Seele und dem Geist im Himmel, bei Christus und es ist weit besser. Gerade gestern hat mir ein Mann gesagt, der vor kurzem seinen Sohn verloren hatte, es tut so weh, auch nach einem Jahr noch. Und Aber wenn wir daran denken, wenn er vor die Frage gestellt werden würde, ob er wieder zurückkommen würde, möchte, dann würde er sagen, nein. Es ist so schön dort. Philipper 1 sagt, es ist weit besser. Die möchten gar nicht mehr. Das ist ein gewisser Trost. Aber er sagt, das macht auch nach einem Jahr immer noch sehr, sehr weh. Ich war an dieser Beerdigung auch dabei. Es war schon sehr bewegend, dramatisch. Aber es war ein Junge, der den Herrn liebte bis zum Schluss und dann eben zu ihm gehen durfte. Ja, und der Herr Jesus ist eben die Auferstehung und er wird all die Verstorbenen auferwecken, das heißt den Seelen und den Geistern in der Herrlichkeit den Körper zurückgeben und so werden sie als Einheit, Geist, Seele und Körper, so in den Himmel einmarschieren. Und für uns ist es ein Trost, der Herr sagt hier zu uns, wie wir vielleicht die letzte Generation sind, ich bin das Leben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und so sehen wir, dass hätte der Herr alles so nicht gesagt, wäre Lazarus nicht gestorben. Und der Herr hat scheinbar die Schwestern im Stich gelassen. Der Kranke starb. Schlag. Der Herr war nicht da. Und dann die drei ersten Tage von Shiva, Yamin, der Herr war nicht da. Die Zeit, wo man ganz besonders schreit. Eben nicht formell, sondern es darf echt sein. Und dann am vierten Tag kommt er. Und da gibt er diesen vollkommenen Trost durch das, was er in sich selber ist. Ja, dann werden wir nächstes Mal weiterfahren mit Kapitel 19. Dort geht es dann wieder um ein Gespräch mit Maria als Witwe unter dem Kreuz. Und wie der Herr eine neue Beziehung herstellt zwischen Johannes und ihr. Sie muss Johannes gewissermaßen adoptieren. Und dann mit Maria Magdalena in Kapitel 20 am Auferstehungsmorgen beim Gartengrab.